Ja, einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich heiße Rebecca, ich bin hier gerade zum Praktikum, ich bin Theologiestudentin und bin jetzt seit 5 Wochen in Hamburg. Ich komme aus dem Süden, aus der Nähe von Stuttgart und mir wurde auch schon sehr oft gesagt, dass das nicht zu überhören ist. Ich bemühe mich auch wirklich, dass ihr mich verstehen könnt. Die ersten paar Tage, als ich hier war, habe ich wirklich mich sehr bemüht, in Hochdeutsch zu reden und wurde dann sehr schnell eines Besseren belehrt, als ich bei den Royal Rangers war in Barmbek-Nord. Da war ich gerade 2 Tage in Hamburg und dann kommt so ein kleines Mädchen, Kinder sagen ja so bekanntlich die Wahrheit, und da kommt so ein kleines Mädchen, so 7, 8 Jahre, stellt sich so vor mich hin und sagt, du sprichst nicht so gut Deutsch, oder? Naja, dann habe ich ziemlich schnell aufgegeben, weil ich dachte, das bringt ja irgendwie eh nichts, mich so sehr zu bemühen. Genau, ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, was mich selber sehr beschäftigt hat die letzte Zeit. Und wer jetzt in der Gemeinde informell gelesen hat, wir reden heute über den blinden Bartimäus, den muss ich leider enttäuschen, weil ich habe noch mal ein anderes Thema mitgebracht. Ich hoffe, du bleibst trotzdem hier und hörst es an. Genau. Ausgerichtet leben. Ich habe euch ein Bild aus meinem Urlaub mitgebracht. Kann man das mal anschmeißen? Genau. Ich war vor ein paar Jahren in Südamerika im Urlaub und das Bild hier ist in der Salzwüste entstanden in Bolivien. Das ist so eine riesige weiße Fläche, wo so Salz, also wo alles irgendwie aus Salz ist und sich so Salz abgelagert hat und das Salz ist zum Teil wirklich 10, 11 Meter dick. Also man kann da mit dem Auto drüber fahren, man kann da drüber laufen. Es ist echt schön und schön anzuschauen. Was aber besonders ist, kannst du noch mal ein Bild weitermachen? Wenn du da mittendrin stehst, wir sind da mit so einem Guide reingefahren, du siehst halt außer weiß nichts mehr. Also das komplett in alle Richtungen ist nur weiß. Und man kann da ziemlich schnell die Orientierung drin verlieren. Man darf in diese Salzwüste nicht ohne Guide reinfahren, weil es wirklich schon passiert ist, dass Leute die Orientierung verloren haben, dass Leute dort gestorben sind, weil die, also man kann ja da irgendwie im Kreis fahren, wenn man nicht weiß, wo man überhaupt hin muss, kann es passieren, dass man im Kreis fährt und deswegen darf man da nicht alleine rein. Und in so einer Situation ist es wichtig, dass man was hat, was einem Orientierung gibt, was einem sagt, wo oben und unten ist. Ein Kompass zum Beispiel. Ich habe hier einen Kompass dabei, den hat mir Jochen mitgebracht. Und an einem Kompass ist ja das Besondere, dass er sich immer, die Kompassnadel richtet sich immer nach Norden. Das heißt, egal wie rum ich mich jetzt hier drehe, ich weiß immer, wo Norden ist, weil sich die Nadel immer nach Norden richtet. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das funktioniert, irgendwie mit Magnetfeld der Erde und so, aber wichtig ist, es zeigt nach Norden. Und so, glaube ich, brauchen wir auch eine Orientierung in unserem Leben, was, wonach wir uns ausrichten, was uns Orientierung gibt. Und deswegen mein Thema ausgerichtet Leben auf Jesus. Da soll es heute drum gehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, sonntags ist es immer relativ einfach, sich auf Gott auszurichten und Gott in den Fokus zu nehmen. Wenn man im Gottesdienst sitzt, ist eine tolle Gemeinde. Das ist irgendwie leicht. Tolle Gemeinschaft, tolle Menschen, toller Gottesdienst, normalerweise auch eine gute Predigt. Und da fällt es leicht, sich auf Gott auszurichten. Aber im Alltag, da ist es manchmal gar nicht so leicht. Da ist dann der Alltagsstress, wir haben viel zu tun, wir sind viel beschäftigt. Da fällt es ganz schnell auch mal hinten runter. Und ich selber, ich bin so ein Mensch, ich liebe es total, aktiv zu sein. Ich habe es gern, wenn Dinge erledigt sind. Ich bin so eine Macherin. Also ich will gern Dinge tun und Dinge anpacken und vorwärts und ja, nicht so viel rumsitzen und nichts tun, so in die Richtung. Und wie schnell fällt da Gott einfach hinten runter bei uns im Alltag? Und Gott hat mir da eine sehr wichtige Lektion gelernt mit der Geschichte von Maria und Martha in der Bibel. Jesus kommt die 2 Schwestern besuchen und beide freuen sich total, dass er da ist, aber beide reagieren total unterschiedlich. Da haben wir eine Martha, die ist total fleißig, die ist so die Hausfrau, die fängt an, Essen vorzubereiten und Dinge zu tun und alles hinzurichten, dass alles schön ist. Und ich finde mich ganz oft in Martha wieder, so dieses Dinge anzupacken, Dinge zu machen. Bei uns zu Hause, Also ich stelle mir die Martha als so eine richtig gute deutsche Hausfrau vor, ja. Bei uns zu Hause war es immer so, wenn wir Besuch gekriegt haben, da wurde kurz vorher das Wohnzimmer nochmal durchgesaugt, das Bad wurde geputzt, der Kuchen stand dann schon fertig im Kühlschrank und man hat irgendwie alles so schön hingerichtet für den Besuch. Das soll ja alles perfekt sein. Und so stelle ich mir die Martha vor. Das war so eine richtige Schafferin, so eine richtige Macherin. Und hat Essen vorbereitet und wollte Jesus gut verpflegen und gucken, dass da alles gut ist. Und dann haben wir die Maria hingegen. Jesus kommt zu ihr ins Haus und was sie tut, sie setzt sich mit Jesus ins Wohnzimmer und fragt ihn aus und hört ihm zu und saugt alles auf, was sie kriegen kann von Jesus. Sie genießt jede Minute und will es nicht missen, Zeit mit Jesus zu haben. Und verständlicherweise für mich irgendwie, die Martha geht dann zu Jesus und sagt, hey, sag mal Jesus, kümmert es sich eigentlich überhaupt nicht, dass die Maria mir nicht hilft? Die sitzt hier total faul, arbeitet überhaupt nicht und sitzt hier nur rum, während ich alles machen muss. Und ich kann das total gut verstehen, die Reaktion von der Martha. Und was Jesus dann zu ihr sagt, hat mich wirklich bewegt. Jesus ist da ganz klar und er sagt zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Also auf Deutsch, er sagt, Martha, du arbeitest viel, du kümmerst dich um viele Dinge, aber Maria hat hier die bessere Entscheidung getroffen. Sie hat sich für meine Gegenwart entschieden. Sie hat sich entschieden, mit mir Zeit zu verbringen. Und wo ich dachte, das muss doch für die Martha ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Sie arbeitet hier alles und die Maria kriegt die Lorbeeren, obwohl sie gar nichts gemacht hat. Aber Jesus ist ja ganz klar und er sagt, ihm ist es wertvoller, dass die Maria bei ihm sitzt, wie dass die Martha für ihn arbeitet. Bill Johnson hat in einem Andachtsbuch, das ich gelesen habe, mal geschrieben, die Martha machte Sandwiches, die Jesus nie bestellt hat. Und das fand ich ganz nett. Also die Martha hat angefangen, Dinge zu tun, weil sie für Jesus machen wollte. Sie wollte Dinge für ihn tun und alles für ihn gut machen. Aber Jesus wäre es vielleicht viel wichtiger gewesen, dass sie mit ihm ist. Und versteht mich nicht falsch, es geht mir überhaupt nicht darum zu sagen, wir hängen jetzt alle Gemeindeaktivitäten an den Nagel und wir sitzen jetzt nur noch rum und wir tun nichts mehr. Das überhaupt nicht. Aber ich glaube, es gibt einen riesen Unterschied, ob ich sage, ich tue Dinge für Jesus oder ich tue Dinge mit ihm und aus seiner Gegenwart heraus, aus seiner Gegenwart heraus zu leben. Und ich glaube, das ist für uns ein riesiges Umdenken, weil ich glaube, wir ticken ganz oft so, dass wir sagen, wir tun und tun und tun und tun und dann, wenn es noch reinpasst irgendwie, dann hat Jesus auch noch einen Platz. Aber was die Maria hier tut, das ist ein echten Umdenken für uns. Sie sagt quasi, als allererstes, als Ausgangsbasis von allem, als Grundlage, da kommt Jesus und zuerst verbringe ich Zeit mit ihm und aus dem heraus kann ich dann tun, 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 tun. Aus seiner Gegenwart heraus zu leben, meint, ich setze ihn an erste Stelle und dann kommt das andere. Im Psalm 36, Vers 10 steht, denn du bist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Jesus ist unsere Quelle, in der wir eigentlich alles haben. In ihm haben wir Liebe, in ihm haben wir Kraft, in ihm haben wir Freude, in ihm haben wir seine Fülle. Und eigentlich wären wir total doof, wenn wir nicht sagen, wir fangen mit ihm an, jeden Tag, um aus seiner Quelle, aus ihm heraus zu leben und daraus unseren Alltag zu meistern. Unser Gott ist ein persönlicher Gott, der lebendig ist und der wirklich, dem es um Beziehung mit dir persönlich geht. Ihm geht es nicht um deine Leistung oder um irgendwas, sondern ihm geht es um dich persönlich. Suche seine Gegenwart und geh in deinen Alltag da aus dem heraus. Und ich glaube, er wünscht sich, dass wir sein Angesicht suchen und dass wir bei ihm sind und nicht tun, sondern dass wir einfach sein dürfen bei ihm. Dass wir wissen, wo unser Norden ist auf dem Kompass. Wie die Maria, die wusste, da ist Norden und da ist wichtig, dass ich bin. Und mich immer wieder auf Gott auszurichten, ist keine so einmalige Geschichte, sondern aus der Verbundenheit mit Gott zu leben, ist was, was wir immer wieder tun und wir uns immer wieder darauf ausrichten können. Und ich will mit uns eine Geschichte aus der Bibel angucken, aus dem Alten Testament, von König David. König David wird in der Bibel genannt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und es begeistert mich total, wie, zu sehen, wie er mit Gott war. Und ich glaube, dass wir da ganz viel draus lernen können. Die Geschichte steht in 2. Samuel 5. Und als die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, da zogen alle Philister herauf, um David zu suchen. Und David hörte es und zog in die Bergfeste hinab. Und die Philister waren gekommen und hatten sich in der Ebene Rephaim ausgebreitet. Da befragte David den Herrn: Soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu David: Zieh hinauf, denn ich werde die Philister gewiss in deine Hand geben. Da kam David nach Baal-Perazim und David schlug sie dort. Und er sagte: Durchbrochen hat der Herr meine Feinde vor mir, wie ein Wasserdurchbruch. Daher gab er jenem Ort den Namen Baal-Perazim. Nächste, genau. Und als die Philister zogen noch einmal herauf und breiteten sich in der Ebene Rephaim aus. Und David befragte den Herrn. Der aber sprach: Du sollst nicht hinaufziehen, wende dich und fall ihnen in den Rücken, dass du von der Seite der Baka-Bäume an sie herankommst. Und sobald du das Geräusch eines Daherschreitens in den Wipfeln der Baka-Bäume hörst, dann beeile dich. Denn dann ist der Herr vor dir ausgezogen, um das Heerlager der Philister zu schlagen. Da machte David es so, wie der Herr ihm geboten hatte. Und er schlug die Philister von Gibeon an, bis man nach Geser kommt. David ist hier frisch als König über Israel gesalbt. Und die Philister hören das und sagen: Gegen den kämpfen wir, jetzt nehmen wir Jerusalem ein. Und was ich so beeindruckend an David finde, ist, dass man die typische menschenlogische Reaktion wäre doch, zu sagen: Wir werden angegriffen, ich rüste mich zum Kampf, ich halte eine Motivationsrede vor meinem Volk und wir schleifen die Schwerter und ziehen die Waffenrüstungen an und los geht's. Aber was David macht, ist total cool, weil er sagt: Ich weiß, wo Norden ist bei mir und ich weiß, wo ich hin muss. Und seine erste Reaktion ist, Augen auf Gott richten und sagen: Gott, was ist dran, was soll ich tun? Soll ich sie angreifen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und Gott sagt: Ja, greif sie an, ich werde sie in deine Hand geben. Und sie kämpfen und sie gewinnen. Direkt im Anschluss die gleiche Situation. Die Philister kommen wieder und greifen wieder an. Und David hätte einfach sagen können: Vorhin hat Gott gesagt, greif an, also ich greife wieder an. Aber was er macht ist, er geht wieder zu Gott und sagt: Gott, was soll ich diesmal tun? Was ist dieses Mal dran? Augen auf Gott richten. Wie so eine Kompassnadel, immer wieder auf Norden stellen. Immer wieder sagen: Gott, was? Immer wieder auf Gott ausrichten. Und Gott gibt eine ganz andere Weisung. Und David gehorcht und kämpft und gewinnt. Und David hat sein Leben auf Gott gebaut. Gott war sein Führer, sein Leiter. Und er wusste, dass er sich auf ihn ausrichten muss. Und das wünsche ich mir auch, dass wir so leben, dass wir unsere Augen auf Gott richten, egal was kommt. In allen Situationen, dass wir das lernen in unserem Alltag immer wieder, unsere Augen auf Gott zu richten. Und es ist schön und gut, es morgens zu tun, mit unserer stillen Zeit, morgens uns auszurichten. Aber ich glaube, wenn wir auch unterm Tag immer wieder zu sagen: Ich halte an, ich stoppe in meiner Beschäftigung und ich richte meine Herzensaugen auf zu Gott und ich sage: Gott, was ist dran? Gott, schenk mir deine Kraft, schenk mir deine Liebe. Ich brauche deine Versorgung. Wie würdest du jetzt handeln? Ich habe das mal in eine sehr besondere Art und Weise erlebt, dieses mich auf Gott auszurichten, und ich will euch da einfach dran teilhaben lassen. Ich war nach dem Abitur auf einer Jüngerschaftsschule in Bad Liebenzell und unser Leiter damals, der wollte uns es lernen, zu sagen: Richte deine Augen auf Gott. Gott soll deine erste Anlaufstelle sein, immer. Und dann hat er uns eine sehr besondere Herausforderung gestellt. Er hat uns nämlich immer in Teams eingeteilt mit 4 Personen und hat uns für eine Woche weggeschickt in eine andere Stadt. Und ich wurde nach Rastatt geschickt, das ist bei uns im Süden ein bisschen unterhalb von Karlsruhe. Und er hat gesagt, ihr kommt in einer Woche wieder zurück. Und in dieser Woche dürft ihr gerne dort, wo ihr seid, eure Dienste anbieten. Ihr dürft gerne anbieten, Schulunterricht zu machen, ihr dürft anbieten, Jungschar zu machen oder Gottesdienste oder was ihr wollt. Aber ihr dürft nichts für euch selber bitten. Das heißt, wir wussten ja nicht, wo wir schlafen sollen. Ja? Das heißt, immer wenn wir irgendwie wo schlafen wollten, mussten wir erstmal zu Gott. Wenn wir was essen wollten, mussten wir zu Gott. Wir mussten unsere Handys abgeben, unser Geld da lassen, unsere EC-Karten abgeben, Uhren zu Hause lassen. Das war so eine richtige Herausforderungswoche, so eine richtige Challenge. Aber er sagt, lernt es, auf Gott zu vertrauen und eure Augen im Alltag auf Gott zu richten. Lernt es, Dinge von ihm zu erbitten und von ihm zu erwarten und zu erhoffen. Alles, was ihr braucht. Ihr fragt immer zuerst Gott. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, war das eine sehr spannende Woche. Wir haben 40 Euro mitgekriegt insgesamt. Und die Aufgabe war, mit dem Geld zu machen, was wir wollen. Aber nach Möglichkeit sollen wir sie wieder mit zurückbringen. Genau, und dann sind wir gestartet. Und ich kann euch sagen, das war eine Woche, die war unglaublich. Wirklich dieses von Gott, sich in allem an ihn zu wenden, es ist herausfordernd. Aber es war so, so gut und Gott hat uns so krass versorgt. Als wir dorthin gefahren sind, haben wir im Zug noch so im Spaß, haben gebetet und haben gesagt, okay Gott, wir wünschen uns eine richtig tolle Wohnung und dass wir alle in einem eigenen Bett schlafen dürfen und keine Ahnung, so irgendwie. Und ich sage euch, wir sind da hingekommen und wir sind dann zufällig an einen katholischen Priester gelangt. Und dann durften wir bei ihm übernachten und ich sage euch, da macht die Türe auf und mir fällt der Kinnladen nach unten, weil es war so ein riesiger Raum mit so einer ganz breiten Treppe und es ging ein roter Teppich nach oben und ein Kronleuchter kam von der Decke und denkst du, what? Und dann hatten wir wirklich, wir hatten eine eigene Wohnung für uns. Wir hatten jeder ein Bett oder ein Sofa. Wir hatten eine Massagedusche. Also solche Sachen, wo ich denke, Gott, war so gut. Und so haben wir ein Wunder nach dem anderen erlebt. Gott hat uns versorgt. Wir mussten am Ende Übernachtungsmöglichkeiten absagen, weil wir zu viele hatten. Wir haben mehr Geld mit nach Hause gebracht, wie wir mitgenommen haben, weil wir immer beschenkt worden sind. Und ich erzähle euch das, mir ist es klar, dass es ein Extrembeispiel ist und dass es im Alltag nicht darum geht, unbedingt Gott zu bitten, gib mir was zu essen oder gib mir eine Unterkunft zu schlafen. Aber ich will uns Hunger machen drauf, zu sagen, Gott, ich suche dich. In meinen Alltagssituationen richte ich mich auf dich aus und ich suche dich und ich erwarte von dir, weil du lebendig bist. Und darauf stelle ich mich. Genau, Gott ist meine erste Anlaufstelle. Genau, und dann macht manchmal Gott ja auch Sachen, die man selber nicht so ganz verstehen kann. Vielleicht kennt ihr das, wenn man in Situationen ist und man richtet sich auf Gott aus und man sagt, okay Gott, ich gebe dir hier einen Lebensbereich und man fragt ihm um Weisung und dann kommt plötzlich alles ganz anders. Und man versteht die Welt nicht mehr. Und man denkt, okay Gott, dich kann es doch nicht geben, wenn das und das passiert. Oder Gott, du kannst doch nicht gut sein, wenn das und das ist. Und da finde ich nämlich spannend, in unserer Geschichte mit David, die wir gerade gelesen haben, was Gott für eine Weisung gibt an David. Beim ersten Mal sagt er, David, greif an. Und in der zweiten Situation sagt er, greif sie nicht an, sondern wende dich und fall ihnen in den Rücken. Und wir lesen da immer so einfach drüber, aber wenn man sich mal überlegt, was es bedeutet. Wende dich bedeutet erstens, wende deinem Feind den Rücken zu, was schon total unlogisch ist. Und dann können wir mal hier die nächste Folie noch angucken. Ich habe mich hier mal künstlerisch ein bisschen betätigt. Meine große Schwester hat bei uns in der Familie alle Kreativität abbekommen, deswegen ist es nicht so schön. Aber wir haben hier rechts, ist Jerusalem. Und die weißen Männchen daneben, das ist David und sein Volk, die Israeliten. Und links sind die Philister, die angreifen. So ist die Situation. Sie stehen da und sie wollen Jerusalem verteidigen. So. Wenn Gott jetzt sagt, wende dich und fall ihnen in den Rücken, was bedeutet das? Das bedeutet, man läuft um das Volk, also um die Philister außen rum. Und du kannst gleich die nächste Folie machen. Danke. Das bedeutet, eigentlich muss ich das, was ich verteidigen will, nämlich Jerusalem, gebe ich frei und da ist nichts mehr dazwischen. Das, was ich verteidigen will, lasse ich hier stehen und gebe den Philistern freien Zugang. Also diese Weisung, die Gott gegeben hat, war eigentlich total unlogisch. Wo man denkt, hä? Gott, was machst du? Gott, was soll das? Ich verstehe es nicht mehr. Ich kann nicht verstehen, was du tust. Gott zu suchen ist nicht immer einfach und erfordert manchmal Risiko und Gehorsam von uns. Und David war gehorsam. Und wenn ich in solchen Situationen bin, da hilft mir ganz oft der Vers Jesaja 55, Vers 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und darauf dürfen wir uns stellen, wenn wir solche Situationen haben, wo ich Gott nicht mehr verstehen kann und wo ich denke, was tut er denn hier bitte? Das macht alles keinen Sinn. Dann dürfen wir uns darauf stellen, dass seine Gedanken höher sind als meine und dass ich vielleicht so einen kleinen Ausschnitt sehen kann, so einen Teil, aber dass Gott das große Ganze sieht und dass er sehr wohl weiß, was er tut und dass er die Dinge in der Hand hat und dass es sich lohnt, wirklich unseren Fokus auf ihn zu setzen und dann nicht locker zu lassen. Genau. Also David vertraute Gott und er war gehorsam. Und das Dritte, was wir von David lernen können, ich habe mir überlegt, warum konnte David so handeln? Warum hat er Gott so vertraut? Warum war er so gehorsam und konnte in so einer Situation so sein? Und ich glaube, den Schlüssel dazu finden wir ein paar Verse weiter vorne. In 2. Samuel 5, Vers 12, da steht, und David erkannte, dass der Herr ihn als König über Israel eingesetzt und dass sein Königtum wegen seines Volkes Israel erhöht hatte. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist. David hat erkannt, wer er selber war, aber er hat erkannt auch, wer sein Gott war und wer sein Auftraggeber ist. Dass er hier einen Gott hat, der absolut souverän ist, mächtig, liebevoll, vertrauenswürdig. David wusste, wer sein Norden ist und wohin er sich ausrichten muss, damit sein Leben gelingt und dass es in dem Weg gehen kann, den Gott für ihn hat. Und so dürfen auch wir wissen, mit wem wir es zu tun haben in unserem Leben, wer unser Norden ist und dass es sich absolut lohnt, auf Gott zu blicken, ihm zu vertrauen, ihm alles hinzulegen, jeden Lebensbereich und unsere Kompassnadel da auf Norden zu stellen. David wusste, wer sein Gott und sein Auftraggeber ist. Und ich wünsche mir, dass wir von diesen Personen, von Maria, was ich am Anfang erzählt habe, dass wir lernen, Gottes Gegenwart wieder neu zu suchen, uns nach ihm auszustrecken, wirklich Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen. Und von David, der sagt, hey, in jeder Situation geht meine Kompassnadel auf Norden. Und immer wieder richte ich mich aus auf ihn. Und ich strecke mich aus und ich suche seine Gegenwart und ich erwarte. Ich bin erwartungsvoll. Ich gehe nicht in meine Zeit morgens mit Gott und sage, okay, ich lese jetzt einfach ein Kapitel und das war's. Sondern wirklich erwartungsvoll mit Gott zu kommunizieren und sage, Gott, ich erwarte von dir, dass wir das in unseren Alltag mitnehmen. Wir gehen jetzt gleich in die Lobpreiszeit und in die Abendmahlszeit. Und ich will euch wirklich einladen, hier mit den Liedern, die wir singen, euch ganz neu auf Gott einzulassen, euch auf Gott auszurichten. Das ist jetzt eure persönliche Zeit mit Gott. In dem Lied, das wir jetzt singen, da heißt es, in deiner Gegenwart bin ich zu Haus. In deiner Gegenwart bin ich daheim. In deiner Gegenwart bin ich am Ziel. Nichts sonst auf dieser Welt bedeutet mir so viel.